Ja, als ich gefragt wurde, ob ich nach Werlau komme zum Predigen, ich sagte, klar, komme ich nach Werlau. Ich war schon mal in Werlau. Ob ich vorhin so überlegt habe, war ich erst bei 30 Jahren, aber ich glaube, 30 Jahre stimmt nicht. Das können noch 35 bis 40 sein, als ich hier mal war. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, ganz ehrlich. Aber es ist schön hier bei euch. Und ich bin auch froh, hier zu sein. Das Problem, was man halt hat, wenn man irgendwo hinkommt, wo man überhaupt nicht weiß, was einen erwartet, was nimmt man dann da für ein Predigtthema? Die Leute kennt man nicht, die Leute kennen einen nicht, man weiß nicht, was beschäftigt die Leute denn jetzt eigentlich? Und dann soll man ein Predigtthema finden, was die Leute abholt in ihrer Alltagssituation. Das ist nicht einfach. Aber ich glaube, hier ist man ja nicht allein als Prediger. Ich bezeichne mich jetzt einfach mal als Prediger, bin aber ja keiner, ne, wie ihr wisst. Ne, ich bin ja so ein, im Hunsrück sagt man so ein Wammesprediger, ne, also der so ab und zu mal angerufen wird, wenn irgendwo gepredigt werden soll. Aber dennoch hat man das Problem, ja, wo holt man jetzt die Leute ab? Wie geht das? Und wie schon gesagt, da ist man ja nicht alleine. Also das macht man dann mit Gott aus. Und so habe ich das auch gemacht. Und dann ist mir eine Predigt von mir in die... ja, in den Sinn gekommen, die habe ich jetzt nicht extra für euch gemacht, also ich bin da auch ganz ehrlich, aber ich glaube, sie passt. Sie passt, weil es etwas ist, was uns alle beschäftigt. Und da ist der Psalm 23, finde ich, schon etwas, was jeden einen beschäftigt. Also jeden irgendwo in seinem Alltag immer wieder auch ein Thema findet, wo er im Psalm 23 eine Antwort drauf findet. Und deswegen habe ich mich für dieses Thema auch heute Morgen hier bei euch entschieden. Psalm 23, ja, wie schon angeklungen. Ich glaube, es ist jetzt niemand da, der sagen würde, habe ich noch nie gehört in meinem Leben, den Psalm ist völlig neu für mich. Das ist wirklich etwas, was ganz bekannt ist, wo Gott als Hirte beschrieben wird, wo davon beschrieben wird, wie der Hirte mit seinen Schafen über die grünen Wiesen zieht und dafür sorgt, dass es den Schafen gut geht. Aber das ist nicht alles, was in diesem Psalm 23 drin steht. Da gibt es noch mehr. Da gibt es nämlich auch noch so diese dunklen Täler, von denen da gesprochen wird. Und ich will heute Morgen mal den Fokus ein bisschen mehr auf diese dunklen Täler bringen, die vielleicht manchmal ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil wir es ja lieber haben, wenn wir auf grünen Wiesen und mit frischem Wasser uns umgeben. Aber ich glaube, die dunklen Täler, die gehören genauso zum Leben wie die grünen Wiesen. Und wenn ich so an mein Leben zurückdenke, ich erinnere mich oftmals länger an die dunklen Täler als an die grünen Wiesen und an die frischen Quellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Eigenschaft von mir ist. Vielleicht könnt ihr das auch bejahen, wenn ihr über euch nachdenkt. Aber mir geht das so, dass diese Zeiten sich bei mir mehr einprägen und mich oftmals auch mehr beschäftigen als die schönen Zeiten. Und deswegen will ich heute Morgen ein Stück weit den Fokus einfach mal auf diesen Aspekt in dem Psalm 23 legen und besonders auf den Aspekt, wo hier steht, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Angesicht meiner Feinde. Da kommt beides drin vor. Da kommt drin vor, dass auf der einen Seite ein Tisch existiert, den Gott, unser himmlischer Papa, für uns gedeckt hat. Also das ist nicht irgend so ein Tisch, den man schnell vor dem Frühstück sich das Brot rausnimmt, noch die Butter drauf schmiert und ein Stück Marmelade drauf macht, sondern das ist ein Tisch, den hat unser himmlischer Papa für uns gedeckt und das macht er im Angesicht unserer Feinde. Und über diesen, ja, um dieses Thema rum soll es heute Morgen gehen. Wie gesagt schon, beides ist hier drin. Einmal der Tisch, der vom himmlischen Papa gedeckt wird und der Feind, ja, der auch irgendwo in diesem Vers vorkommt. Also so das, was unser Leben auch so ein Stück weit ausmacht. Auf der einen Seite gibt es die schönen Tage und es gibt auch die schlechten Tage. Und ja, das soll jetzt mal der Feind sein. Dieser Wolf, der jetzt hier abgebildet ist, den will ich euch als Sinnbild des Feindes präsentieren. Was kann das für ein Feind sein in deinem Leben? Angst ist mir eingefallen als Beispiel. Ich denke, wenn Angst uns prägt, dann ist das durchaus etwas, was uns als Feind erscheinen kann. Im Leben gibt es auch die Trauer, wer einen lieben Menschen verloren hat. Das ist auch ein Feind, der kann einem schwer zu schaffen machen. Genauso wie es Sorgen gibt, was wird morgen sein? Kriege ich es auf der Arbeitsstelle geregelt? Behalte ich meine Arbeitsstelle? Wie läuft es in der Familie? Komme ich mit den Kindern klar? Kommen die Kinder mit mir klar? Wie läuft es mit den Finanzen? Gibt es hier vielleicht Probleme? Kommen wir hin? Reicht es im nächsten Monat? Das sind alles Sorgen, die wie so ein Wolf uns erscheinen können, der uns anknurrt. Es gibt auch Versuchungen. Versuchungen können, ich sag's mal, ein ganz böser Wolf sein. Wer mit denen zu tun hat, und ich glaube, da kann sich keiner freisprechen, der kann unter Umständen vor einem ganz wild knurrenden Wolf stehen und kann Angst haben vor diesem Wolf. Ich bin jetzt einen Augenblick ruhig, um euch einfach die Möglichkeit zu geben, selbst mal zu überlegen, was könnte der Wolf in eurem Leben sein? Was könnte das sein, was euch in eurem Leben Angst macht, was ein Feind in eurem Leben darstellen könnte? Und jetzt sagt Gott, ich decke dir im Angesicht dieses Feindes den Tisch. Das ist so ein Widerspruch, oder? Also, ich hätte doch jetzt erstmal gesagt, müssen wir mal den Wolf verjagen. Ne? Also, erstmal müssen wir uns darum kümmern, dass das Vieh da wegkommt, bevor wir uns da Gedanken machen, dass wir uns an den Tisch setzen und da jetzt essen. Also, bitte, ne? Müssen wir schon die Reihenfolge einhalten. Und als ich so mit meiner Frau darüber gesprochen hat, da sagt sie, jo, also da müssten ja wenigstens mal so Äpfel oder sowas auf dem Tisch liegen, weil mit denen könnte man werfen, ne, und könnte den Wolf damit verjagen. Ich sage, jo, im Prinzip sehe ich es ja genauso. Ne. Mir ging es jetzt auch erstmal darum, dass dieser Wolf verjagt wird, bevor ich mir Gedanken mache, dass ich mich hinsetze und was esse und auch noch so üppig esse und so gemütlich esse. Da ist mir ganz oft nicht zu essen zumute. Wenn ich über das nachdenke, was ich vorhin so als die Feinde skizziert habe, und mich diese Dinge beschäftigen, dann ist mir zu allem zumute, aber nicht nach einem ausführlichen Essen. Und ja, das Bild hier zeigt auch keinen schnellen Imbiss, sondern das zeigt eher so ein französisches Essen mit mehreren Gängen. Und ich glaube, das hat Gott auch im Sinn, wenn er hier sagt, ich decke euch den Tisch im Angesicht eurer Feinde. Ich glaube, dass hier auch vielfach ein Problem liegt im Umgang mit meinen Feinden, dass ich ganz schnell in Aktionismus verfalle. Das ist eine Möglichkeit. Das wäre so den Apfel nehmen und nach dem Wolf werfen. Es gibt natürlich auch die andere Möglichkeit, dass ich mich vor Angst verkrieche, dass ich lieber unter den Tisch gehe, in der Hoffnung, dass der Wolf mich nicht zu sehen kriegt. Oder mich einfach resigniert in die Ecke setze und denke, oh Mann, was soll ich damit jetzt machen? Hoffentlich geht es bald vorbei. Und glaubt mir, euer himmlischer Papa weiß genau, was er braucht. Deswegen sagt er auch, er deckt uns den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Und weil ihm klar ist, was für euch wichtig ist, macht er das. Er macht das nicht, weil es ihn nicht interessiert, dass ihr vielleicht gerade vor Angst zugrunde geht, oder es ihn nicht interessiert, weil euch die Trauer vielleicht zerfrisst oder ihr vor Sorgen nicht mehr ein- und aus wisst, sondern er macht das, weil er ganz genau weiß, was ihr braucht. Und deswegen sagt er euch, im Angesicht dieser Feinde decke ich euch den Tisch. Und er sagt euch auch, obwohl diese Feinde noch da sind, jetzt setz dich mal hin und jetzt essen wir zwei erstmal gemütlich. Was passiert, wenn man so zusammen isst? Also bei uns in der Familie ist das oft so, ja, die Zeiten, wo man in Ruhe über was gesprochen werden kann, wo man sich mal in Ruhe über was austauschen kann, Das sind so die Zeiten, wo wir uns in Ruhe oder wo wir uns die Zeit nehmen, mal in Ruhe zusammen zu essen. Beim Mittagessen, beim Frühstück, wo wir nicht auf die Uhr gucken müssen. Da werden Dinge durchgesprochen, die sonst im Alltag untergehen, die man vielleicht gerade noch so beim Aneinander vorbeigehen sich zuruft. Ich glaube, das hat Gott auch im Sinn. Also er sagt, hey, jetzt decke ich euch dir mal den Tisch und jetzt nehmen wir uns mal Zeit, um miteinander zu reden und miteinander zu essen. Und dann sprechen wir mal über die ganzen Dinge, die dir so auf dem Herzen sind. Ich bin ehrlich, bei mir kommt das oft zu kurz. Und deswegen nehme ich dann mir auch schon wirklich Zeit, mich an den Tisch von Gott zu setzen und mit ihm drüber zu reden. Um ihm einfach das zu sagen, worüber ich Angst habe, was mir Sorgen macht, worüber ich trauere, wo ich keine Lösung im Kopf habe, da setze ich mich schon mal gerne an den Tisch zu Gott und rede mit ihm darüber. Ist natürlich bildlich, klar. Ne? Gott nimmt sich da nicht das Stück Brot neben mir, aber ich denke, so ein Bild hilft, um einfach sich die Zeit zu nehmen, sich mal hinzusetzen, den Weg zu finden, um zur Ruhe zu kommen vor Gott. Und dass man mit Gott zusammen sich diesen Dingen in Ruhe auch mal stellt. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie ist das, wenn ihr euch da auf dem einen Stuhl seht und auf dem anderen Stuhl seht ihr Gott sitzen und ihr sollt euch da in aller Ruhe über Dinge unterhalten, ich sag mal in der friedlichen Atmosphäre eines Mittagessens und 2 Meter weiter steht dieser Wolf, dem schon das Wasser im Maul zusammenläuft, weil er euch fressen will. Warum springt dieser Wolf eigentlich nicht einfach auf den Tisch und knabbert euch ans Bein oder beißt euch ins Bein und nimmt sich das, was er gern hätte? Könnte man ja eigentlich meinen. Also, was hält den Wolf davon ab, jetzt loszurennen und sich euch zu schnappen? Ich glaube, da kann man eine Antwort drauf finden, wenn man sich mal in die Perspektive des Wolfs hineinversetzt. Wenn man sich mal in dessen Perspektive versetzt und überlegt, was sieht denn der Wolf eigentlich, wenn er euch zwei da sitzen sieht? Und da ist mir dieses Bild hier eingefallen. Das, denke ich, ist so die Perspektive, die der Wolf sieht. Ja? Und jetzt versteht man auch, warum der Wolf sich nicht einfach losläuft und euch ins Bein beißt. Das traut er sich nämlich nicht. Weil ihr bei euren himmlischen Papa sitzt und dieser Wolf beim besten Willen keine Lust hat, sich mit dem Löwen von Juda anzulegen. Da geht er nicht dran. Und deswegen weiß Gott einfach auch, wenn er sagt, komm, setz dich mal zu mir an den Tisch, dass das für euch der sicherste Ort dieser Welt ist. Weil da geht kein Wolf dran. Da geht keiner vorbei an diesem Löwen von Juda. Er strahlt Geborgenheit aus, er strahlt jede Menge Souveränität aus und dieses Schaf da in der Mitte fühlt sich pudelwohl. Das fühlt sich deswegen pudelwohl, weil es genau weiß, wer hinter ihm steht. Und das ist das, was ich euch heute Morgen sagen will. Ihr müsst wissen, wer steht hinter euch. Wer ist das eigentlich, der euch dazu aufruft, mal an den gedeckten Tisch zu kommen? Das ist nicht irgendjemand, sondern das ist der Löwe von Juda. Das ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der König aller Könige. Der ist derjenige, der euch im Angesicht eurer Feinde zur Ruhe kommen lässt. Oftmals ist es doch so, dass wir uns mit unseren Sorgen in Aktionismus verfallen. Dass wir die Ärmel hochkrempeln und jetzt geht's los, jetzt lösen wir das Problem. Ich sage jetzt nicht, das darf man nicht. Weil manchmal muss man schon aufstehen und muss was tun. Man kann nicht im Sessel immer sitzen bleiben. Aber was ich sage ist, sprecht es mit eurem himmlischen Papa ab, was ihr tut. Geht da nicht aus eigenen Dingen dran, weil dann könnte nämlich Folgendes passieren. Dann könnte nämlich das hier passieren, dass dieses Schaf sich jetzt auf den Weg macht und mit hochgekrempelten Ärmeln sich den Dingen stellt und sich quasi aus der Obhut des schützenden Löwen wegbewegt und dann sieht das Bild schon wieder ganz anders aus, was jetzt die Sichtweise des Wolfs angeht. Weil jetzt hat der Wolf durchaus eine Chance, dem Schaf ins Bein zu beißen. Aber nur deswegen, weil das Schaf nicht mehr beim himmlischen Papa ist. Und ich glaube, das ist schon durchaus ein Problem, in dem wir alle ja, auch stehen können. Es ist nicht immer einfach, sich im Angesicht seiner Sorgen, seiner Nöte, seiner Ängste zu Gott zu wenden, weil man sieht ihn ja auch oft nicht. Also für mich ist es durchaus schon mal ein Problem, dass ich, ja, der Glaube ist etwas, was wir nicht sehen, eine Hoffnung, die wir nicht sehen. Ne? Und oftmals ist es doch dann so, dass man losrennt, sich in irgendwelchen Aktionen, was auch immer, wie ich vorhin schon sagte, verrennt und dann wird es halt schwierig. Und manchmal ist es auch so, dass wir selbst unsere größten Wölfe sind. Was denke ich oft über mich? Bin ich nicht da der größte Wolf in meinem Leben, wenn ich über irgendwelche Lügen über mein Leben nachdenke? Ich bin zu dumm dafür. Kennt man oft, dafür bin ich so dumm, konnte ich noch nie. Hat man vielleicht über Jahre gesagt gekriegt, du kannst das nicht. Komm, hör auf, kannst das nicht. Irgendwann glaubt man das ja. Und daraus entsteht ein Bild, was man von sich bekommt, was schräg ist. Das ist schlicht und ergreifend schräg. Und ich glaube, das Bild entsteht deswegen, weil wir uns ein Stück weit von der Sichtweise, die Gott über uns hat, entfernt haben und uns eine Sichtweise angeeignet haben, die wir so erzählt bekommen haben. Einer der Wölfe, die ich in meinem Leben oft entdecke, ist mein Bild, das ich über Gott habe. Das ist manchmal furchtbar schräg. Für mich ist Gott oft so ein Polizist, der nur darauf wartet, dass ich irgendwo falsch parke und mir dann ein Ticket an die Windschutzscheibe hängt. So ist Gott aber nicht. Das ist eine Lüge, die wo auch immer ich sie her habe, in meinem Kopf rumspukt. Und mit so einer Lüge verschiebt sich das Bild, weil ich dann nämlich selbst Angst vor diesem Löwen kriege und mich aus Angst vor dem Löwen von ihm entferne und gar nicht weiß, wem ich da Tür und Tor öffne. Versuchungen sind für mich auch ein gefährlicher Wolf. Die verleiten einen oder suggerieren einem irgendetwas, was man macht und dann sich besser fühlt, was auch immer. Und schnell fängt das Spiel mit dem Feuer an. Man kann das ja mal probieren. Oh, wird schon gut gehen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Und naja, ich gehe ja nicht so weit. Und ja, bevor der Abgrund kommt, halte ich an. Klappt oft nicht. Meistens hält man dann doch nicht an und rast dann den Abgrund runter, im Bild gesprochen. Auf jeden Fall kann da ganz schnell so ein Spiel mit dem Feuer draus werden. Und das Spiel mit dem Feuer endet dann auch oftmals in einem Brand, in verbrannten Fingern oder was auch immer. Auf jeden Fall, auch sowas kann zu so einem verzerrten Bild hier führen. Dinge, die ich höre und falsch interpretiere. Klassisches Beispiel. In der Ehe passiert mir bei meiner Frau immer wieder. Sie sagt mir was, ich denke mir meinen Teil dabei und schon haben wir uns in der Wolle. Schlicht und ergreifend kommt es daher, ja, ich interpretiere es falsch. Umgekehrt passiert es genauso. Man hört was, denkt sich seinen Teil, interpretiert es falsch, nimmt es falsch auf, sieht einen Angriff auf sich draus und schon ist es vorbei. Auch das sind solche Wölfe, die uns in unserem Alltag begegnen. Die führen dann auch letztendlich dazu, dass sich Bilder verzerren, dass Dinge schief gehen. Und hier kommt so ein bisschen jetzt der verlorene Sohn. Der klingt hier so ein bisschen hoch. Auch in diesem Bild klingt so das Gleichnis vom verlorenen Sohn ein bisschen hoch. Vorher war das Bild so, der Löwe hatte das Lamm bei sich und der fand das ganz klasse und alle waren irgendwo zufrieden. Und dann haben diese Wölfe ihren Weg gefunden und haben zu dieser Verzerrung geführt. Und auch im verlorenen Sohn ist das so ausgegangen, dass der Wolf dem verlorenen Sohn mal kräftig ins Bein gebissen hat. Und jetzt kommt der Weg zurück. Und ich glaube, gerade dieser Weg zurück, das kann ein ganz schwieriger Weg sein. will das mal einfach so zeigen. Ich halte es aber für einen ganz wichtigen Weg. Und so soll es sein. Der Weg zurück ist für uns, glaube ich, schwierig. Für Gott ist er nicht schwierig. Denkt an den verlorenen Sohn. Der das Problem hatte, war nicht Gott, war nicht der Vater, sondern das war der Sohn, der sich auf den Weg machen sollte. Der hatte die Mühe und wusste nicht, wie er es angehen sollte. Der Vater hatte nie ein Problem damit, dass sein Sohn wieder zurückkommt. Und das soll auch hier deutlich werden. Dieser Löwe vorher, ohne das Lamm, der hat sich nicht wohl gefühlt. Der hat das nicht mehr gespürt. Der hat dieses Lamm, das er so lieb hat, dieses Lamm, das du bist, das hat er nicht mehr gespürt. Der war total unruhig. Und jetzt spürt er das Lamm wieder. Jetzt ist das wieder zwischen seinen Tatzen. Und jetzt ist wieder gut. Jetzt freut sich auch dieser Löwe wieder, dass sein Lamm, sein geliebtes Kind, wieder bei ihm ist. Und wenn man das im Hinterkopf hat, ich glaube, dann ist der Weg zurück auch gar nicht mehr so schwierig. Dann ist das auch gar nicht mehr so schlimm, Gott zu sagen, hör mal zu, an der Stelle, da habe ich echt falsch gelegen. Hier habe ich etwas völlig falsch aufgefasst und hier habe ich mich total falsch verhalten. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch weiß, wo diese Punkte sind, wo er sich von Gott entfernt, wo er sich vielleicht von Gott entfernt hat oder was auch immer, weil das ist die Stimme Gottes in dir, die zeigt dir das. Gott legt da den Finger auf die Wunde, auf die Stelle. Das macht er nicht, um weh zu tun. Das ist nicht dieser Polizist, der nur darauf wartet, endlich das Ticket loszuwerden, sondern das macht er, weil er das Bild wieder gerade rücken will. Weil er dir sagen will, hey, du kannst gern zurückkommen, ich warte nur auf dich. Der Einzige, der dich davon abhält, bist du selbst. Und dann, wenn wir wieder in diesem Bild sind, dann rückt sich auch ja, unsere Ängste, unsere Wölfe, die um uns herum sind, die haben dann auch wieder einen ganz anderen Stellenwert. Die sehen nämlich das wieder so, wie es sein soll. Dass wir von unserem himmlischen Papa beschützt werden und dass unser himmlischer Papa ja, uns letztendlich die Burg sein will, in die wir flüchten dürfen. Und so will ich dann auch jetzt schließen, nochmal mit dem Satz, dass dieser Löwe von Juda zu dir sagt, komm, iss mit mir, setz dich mit mir an den Tisch. Wir wollen die Dinge durchsprechen, die dir auf dem Herzen sind. Und ich möchte euch Mut machen, nehmt euch die Zeit dazu und geht dieser Möglichkeit nicht aus dem Weg, die euch euer himmlischer Papa hier bereithält. Amen.